Wir behandeln eben nicht nur mit Gesprächen, sondern in der multimodalen Therapie kommen dann Körperpsychotherapie mit rein. Da kommen die Physiotherapeuten mit rein. Da kommt Kunsttherapie mit rein. Also der ganze nonverbale Bereich, der die Menschen eben auch nochmal anders erreicht als jetzt nur sprechen, sondern wo es einen Ausdruck für die Emotionen gibt, wo man sich entfalten kann, wo man auch das Konflikthafte vielleicht ein Stück oder das Ungelebte ausdrücken kann. Das gehört ja mit quasi zu einer Depression, nicht nur die schlechte Stimmungslage, sondern der Antrieb. Also wenn man jemanden gesehen hat, der wirklich an einer schweren Depression leidet, die Leute kommen morgens kaum aus dem Bett.
Medizin im Fokus, der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. Präsentiert von der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist mit der Nichtmedizinerin Heike Borowka.
Verständlich ist es erst, wenn ich es verstanden habe. Eigentlich bin ich Journalistin und Gerichtsreporterin. Mit Anklagen, Gesetzen und Berufungen kenne ich mich also aus. In diesem Podcast aber bin ich die Laien. Und deshalb frage ich so lange nach, bis ich es verstanden habe. Dabei nehme ich kein Blatt vor den Mund und ich stelle auch die heiklen Fragen. In der heutigen Episode geht es um das Thema Psychosomatik.
Dazu sagt das klinische Wörterbuch der Pschyrembel: Wechselwirkung von Körper und Seele. Im klinischen Sprachgebrauch ist Psychosomatik eine Krankheitslehre, die psychische Einflüsse auf somatische Vorgänge und die Auswirkungen somatischer Erkrankungen auf psychische Prozesse berücksichtigt.
Was das im Detail zu bedeuten hat und wie es in, ich würde sagen, noch verständlichere Sprache übersetzt werden kann, weil wenn ich mir das langsam anhöre, dann glaube ich, kapiere ich das sogar, was da steht. Das ist nicht so kompliziert wie bei anderen Gebieten, jedenfalls was die Worte anbetrifft. Das bespreche ich heute mit Frau Dr. Susanne Krebs. Frau Dr. Krebs ist Chefärztin der Klinik für Psychosomatik am Hospital zum Heiligen Geist mit Schwerpunkt im Bereich psychosomatische Therapie der komplexen Traumafolgestörung. Jetzt wird es fast schon komplizierter, finde ich. Fangen wir mal sozusagen von vorne an. Also in den letzten Jahren liest und hört man ja immer wieder von psychischen Beschwerden, insbesondere im Hinblick auf jüngere Personen. Gibt es da so einen konkreten Auslöser für die Zunahme oder gucken wir einfach nur genauer hin? Was würden Sie sagen?
Also zum einen denke ich, schauen wir genauer hin. Also ich glaube, die Aufmerksamkeit zum Beispiel für Essstörungen bei jungen Mädchen ist doch sehr viel mehr, auch durch die Medien. Es hat natürlich manchmal auch einen negativen Teil, dass der Druck auf die jungen Frauen steigt, aber es wird auch mehr hingeschaut. Das andere ist aber auch, dass durch die Corona-Pandemie eine Zunahme der Störungen bei den Jüngeren ist. Also es ist ja ganz interessant, die Älteren, auf die dieses Augenmerk erstmal gerichtet wurde, die sind eigentlich jetzt bis auf die Hochaltrigen, die in Pflegeheimen waren, ganz gut durch die Pandemie gekommen. Aber bei den Jüngeren und gerade die gestartet sind, Ausbildung, Studium, die saßen dann zu Hause, die sind vielleicht an eine Uni gefahren und saßen dann im Kämmerchen, haben keine Leute kennengelernt. Und gerade die, die soziale Ängste zum Beispiel haben, gehen erstmal in eine Vermeidung. Das bringt vorläufig erstmal vielleicht ein Stück Erleichterung und dann kommen die aber nicht mehr raus.
Dadurch, dass wir da vielleicht mehr jetzt drüber reden, wie Sie sagen, auch über Medien, dass mehr darüber berichtet wird, ist dem so ein bisschen das Stigma genommen?
Ich würde sagen, ja. Also es wird mehr drüber gesprochen, es outen sich ja auch Prominente mit Depressionen. Das hat deutlich mehr zugenommen, dass drüber gesprochen wird. Wie damals Robert Enke sich suizidiert hat, wurde es auch, also es ist ja sehr tragisch gewesen, aber er hat ja keine Hilfe gesucht und das wurde dann doch ein Stück auch in den Medien aufgenommen und zum Thema gemacht, dass zum Beispiel Suizidprävention ein viel größeres Thema ist als früher.
Und Theresa Enke gesagt hat, ich habe gedacht, ich schaffe es mit Liebe und das geht ja halt so nicht, ne?
Genau.
Ja. Was versteht man überhaupt unter Psychosomatik? Wie sind Psyche und Soma, also Seele und Körper, miteinander verbunden?
Also wir sind ja eigentlich ein Körper. Ich finde diese Trennung total interessant und merkwürdig. Das haben wir natürlich Descartes zu verdanken, der das so aufgeteilt hat. Also ich denke, also bin ich der Körper, ist ganz irgendwie beiseite gelassen worden. Was wir tun, das bildet sich ja körperlich auch ab. Also das zu trennen ist ja eigentlich überhaupt nicht richtig möglich. Wenn wir aufgeregt sind, wenn wir verliebt sind, wenn wir Angst haben, es wird ja sofort Adrenalin ausgeschüttet. Wir haben ein entsprechendes Körpergefühl, was wir dann quasi auch wieder zurückgemeldet bekommen, was wir empfinden. Also wir sind ja untrennbar eigentlich miteinander verbunden. Von daher ist Psychosomatik eine Verbindung des Ganzen. Aber Somatik allein oder Psyche allein, das ist eigentlich gar nicht denkbar.
Das heißt, dann kann ich mir im Grunde genommen ja die Frage schenken, welche Rolle bei die psychische Gesundheit bei der Entstehung und Behandlung von körperlichen Beschwerden spielt, oder?
Naja, man kann natürlich noch mal ein bisschen näher hinschauen. Also wir haben natürlich die Organmedizin, die sich ja auch sehr entwickelt hat, zu unser aller Nutzen auch. Aber die Betrachtung der psychischen Seite, die ist so ein bisschen hinten dran geblieben. Also mein Weg in die Psychosomatik war eigentlich, also ich hatte vorher schon Interesse gehabt, aber ich hatte früher innere Medizin gemacht und fand es dann ganz interessant, also Intensivstationen und alles. Und dann, früher hat man die Patienten ja länger immobilisiert. Mir ist ein Patient, der auch einen für mich einen Ausschlag gab, dann in die Psychosomatik zu gehen, in Erinnerung geblieben, der einfach dann nicht mehr aufgestanden ist. Der hat einen Herzinfarkt gehabt und dann, wie es an der Zeit war, also mobilisiert zu werden und so, er ist einfach liegen geblieben. Und das zu verstehen, diese psychische Seite zu verstehen, an den körperlichen Erkrankungen, das hat mich dann letztendlich zur Psychosomatik als Fach gebracht. Und das kann man eigentlich kaum voneinander lösen. Wenn man überlegt, die Folgeerkrankungen, jetzt die somatische schwere Erkrankung, Herzinfarkt, 50% der Menschen entwickeln eine depressive Störung. Oder natürlich auch Ängste. Also wir, was unterscheide ich denn jetzt? Ist das Stolpern, was ich spüre, ist das jetzt eher eine Aufregung oder eine Angst? Oder habe ich wirklich somatisch was, was dringend abgeklärt werden muss? Also das ist ja quasi miteinander verbunden. Und auch bei schweren körperlichen Erkrankungen ist einmal das Coping mit der körperlichen Erkrankung eine Frage, aber auch die Begleiterscheinung, die seelische Begleiterscheinung der körperlichen Erkrankung.
Aber ist es nicht so, trotz Corona, trotz Prominenter, die das zum Thema gemacht haben, dass diese psychischen Begleiterscheinungen oder vielleicht auch Grunderkrankungen, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, also wenn es nicht die Begleiterscheinung ist, ist es nicht immer noch so, dass es eher ein bisschen belächelt wird, auch gerade was die Medizin anbetrifft? Beziehungsweise, ich frage mal ein bisschen offener, erfahren Sie als eine Ärztin, die sich auf Psychosomatik spezialisiert hat, Anerkennung innerhalb ihrer Zunft?
Oder mehr werden wir belächelt? Mehr als früher, würde ich sagen. Aber natürlich ist es so, dass für jetzt jemand, der in der Hightech-Medizin ist, es vielleicht doch zum Teil Berührungsängste gibt. Auf der anderen Seite jetzt im Hospital, da würde ich sagen, wir sind ja eine große Abteilung und die Zusammenarbeit mit den Kollegen, auch die jetzt erstmal vielleicht etwas weiter weg erscheinen wie die Chirurgie, die ist sehr gut und es gibt zunehmend mehr Verständnis auch für die psychischen Seiten der Erkrankung. Und für zum Beispiel Allgemeinmediziner ist ja ein Curriculum der psychosomatischen Grundversorgung inzwischen vorgeschrieben. Und für Gynäkologen meines Wissens auch. Also es gibt mehr Interesse, es gibt mehr Anerkennung, aber die Berührungsängste sind nicht ganz verschwunden. Also das wäre, glaube ich, zu schön, um wahr zu sein.
Jetzt haben Sie als ein Beispiel genannt den Herzinfarkt, der vielleicht zur Depression führt oder in die Depression übergeht. Und Sie haben ja sehr eindrücklich geschildert von dem Patienten, der nicht mehr aufgestanden ist. Wie ist es denn andersrum? Wie oft ist der Auslöser für körperliche Beschwerden die Psyche?
Das ist ja ein ganz interessantes Thema. Also Psychoimmunologie wird ja gerade sehr beforscht. Und man sieht zum Beispiel, dass Menschen, die gestresst sind, jetzt ist Stress natürlich ein bisschen allgemeines Syndrom, sich 5-mal häufiger mit einem Schnupfenvirus infizieren lassen als Menschen, die in einer ausgeglichenen Stimmungslage sind. Also vermittelt über die Abwehrreaktion, die Immunreaktion unseres Körpers, gibt es ja einen Einfluss der Psyche auf diese. Also wir werden, es kennt ja auch sozusagen im Alltagsleben viele von uns, wenn man gestresst ist und gerade vielleicht, wenn man dann in die Erholungsphase geht, wird man teilweise schneller krank. Bezüglich jetzt schwerer Erkrankungen, da gibt es auch verschiedene Aspekte, Studienlagen. Das ist natürlich noch so ein Stück in der Forschung, welche Rolle es meinetwegen bei jetzt bösartigen Erkrankungen gibt oder auch Bei Herzinfarkt hat man es ja länger gedacht, aber es ist schon so, dass Menschen, die zum Beispiel keinen Entscheidungsspielraum haben bei der Arbeit, die sich in so einer Sackgasse fühlen, schneller an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden als Menschen, die zufrieden sind, die einen Spielraum haben, die das Gefühl haben, sie haben eine Entwicklungsmöglichkeit. Also umgekehrt spielt quasi die Psyche eine Rolle. Man weiß, dass auch vermittelt natürlich durch körperliche Reaktionen, schlechter Schlaf und sowas, unser Wohlbefinden, aber auch unsere Gesundheit beeinflusst wird.
Kann man denn sagen, einer, der, keine Ahnung, im Beruf gestresst ist, hat eher Herz-Kreislauf-Erkrankungen, jemand, der vielleicht privat viele Sorgen hat, ist anfälliger für Infektionskrankheiten wie Erkältungen oder so? Kann man das so sagen?
Das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr in spezielle Richtungen gedacht. Man hat früher gedacht, Managerkrankheit, Typ A, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das hat sich aber nicht ganz so gezeigt. Da ist wahrscheinlich der Stress und die Erhöhung des Cortisolspiegels als eine Reaktion unseres Hormonsystems auf einen länger andauernden Stress von Bedeutung. Und jeder hat natürlich auch so seine präferierten Organsysteme. Kennt man ja von sich selbst, die eine kriegt Magenschmerzen, der nächste schläft schlecht, der andere hat dann vielleicht eine Atemwegsinfektion. Jeder hat auch so eine Organpräferenz in seinem Leben oder eine Schwachstelle, wo man auch schneller erkrankt. Aber das jetzt so aufzudifferenzieren, das fände ich schwierig. Insgesamt sind Lebenssituationen, wo man wenig Spielraum hat, wenig Auswegmöglichkeiten. Es kann natürlich eine schlechte Ehe sein oder aber auch eine berufliche Situation, wo ich das Gefühl habe, ich werde, kann mich nicht sozusagen bewegen, ich werde von meinem Chef irgendwie gemobbt oder von meinen Kollegen. Das wären Situationen, wo es zu einer vermehrten Ausschüttung von Stresshormonen kommt.
Kann es auch einfach damit zusammenhängen, dass man vielleicht empfindlicher, anfälliger, sensibler ist?
Ja. Also das ist etwas, was mich besonders interessiert, Traumafolgestörungen. Wir wissen inzwischen, dass das Stressverarbeitungssystem ja nicht bei jedem gleich ist, dass bei Menschen, die zum Teil schon vorgeburtlich oder aber auch in den ersten Lebensjahren vermehrt Stressoren ausgesetzt sind, also Stress der Mutter in der Schwangerschaft, jetzt nicht einmal aufgeregt, sondern dauernder Stress, aber auch Gewaltvernachlässigung, Mangelernährung in den ersten Lebensjahren zu einer veränderten Stressantwort führen. Also durch die Veränderung, das kann man sich körperlich gut vorstellen. Wir sind alle gebaut, um als Erwachsene mit akutem Stress für eine kurze Zeit umzugehen. Also Adrenalin wird ausgeschüttet, die alte Reaktion Fight or Flight. Dann wird's abgebaut, alles fein. Aber wenn es länger andauert und wir keine Möglichkeit haben, den Stress abzubauen oder einfach, weil wir noch Kinder sind, unreif in unserer Antwort, wird's schwierig, weil es dann zu einer Verstellung, weil sie über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse kommt, also quasi durch die Hirnandrüse kommt es zu einer Anregung durch vermehrtes Ausschütten von Cortisol in der Nebennierenrinde. Und dann erhöht sich der Cortisolspiegel dauerhaft im Körper. Das hat direkte Auswirkungen auf unser Gehirn. Das Gedächtnis wird nicht so gut. Also es ist quasi toxisch für Teile unseres Gehirns. Und dieser Regler kann auf Dauer verstellt werden, sodass, wenn das im Kindesalter geschieht, die Stressantwort im Erwachsenenalter dauerhaft zum Negativen verändert ist.
Was heißt das denn konkret? Was heißt es konkret zum Negativen verändert? Was haben die Leute dann?
Sie sind schneller gestresst. Sie sind einfach von der Belastungsfähigkeit nicht so gut aufgestellt wie jemand, der diese negativen Erfahrungen im Kindesalter nicht gemacht hat. Sie geraten schneller unter Druck. Wahrscheinlich gibt es auch eine Neigung zu metabolischen Erkrankungen. Es gibt ganz interessante...
Was ist das?
Quasi ernährungsbedingte Erkrankungen, Diabetes Typ 2. Es gibt ganz interessante Untersuchungen, die letztes Jahr vorgestellt wurden, dass die Menschen, die in diesen sogenannten Hungerwintern, das war 46, 47, in Österreich wurde diese Studie gemacht, noch nicht geboren waren, die Mütter mit ihnen schwanger, eine höhere Neigung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen für Diabetes Typ 2 haben. Also es gibt quasi durch den Stress der Mütter eine erhöhte Neigung auch für direkte körperliche Reaktionen, aber auch für seelische Erkrankungen, Depressionen, Angsterkrankungen. Und das wird vermittelt durch natürlich auch eine Änderung im Lebensstil. Das ist klar. Es wird mehr zum Beispiel gegessen, um sich zu beruhigen, weil die Emotionsregulation nicht so gut ist. Aber auch eine Neigung zu Bluthochdruck, was wiederum Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht, ist quasi erhöht.
Aber wir alle kennen noch Menschen, die, ja, ich würde es tatsächlich sagen, die man selber als sensibler wahrnimmt, die schneller auf etwas reagieren und die dann auch körperlich reagieren. Also die, die ständig Erkältungen haben, ohne dass eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, ob irgendwie was ist, muss ja was sein, sonst werden sie ja nicht erkältet. Gibt es da einen Zusammenhang und wenn ja, welchen?
Es gibt schon eine Neigung zu vermehrten Infektionskrankheiten, wenn das Stresslevel hoch ist. Es ist ja direkt quasi, Cortison spielt ja eine Rolle bei der Immunabwehr. Und es gibt natürlich auch eine unterschiedliche Empfindlichkeit. Also das Immunsystem der Menschen ist ja auch angeboren, ein Stückchen verändert. Ich dachte jetzt auch gerade an eine Überaktivität des Immunsystems, also an die ganzen Autoimmunerkrankungen. Und es gibt verschiedene Empfindlichkeiten. Es gibt ja auch zum Beispiel Kinder, die mit Regulationsstörungen, also Schreibabys und sowas auf die Welt kommen. Von daher haben wir auch unterschiedliche Ausgangspunkte. Aber es gibt ganz eindeutig Studien, die sagen, mehr Stress führt zu mehr Infektionskrankheiten.
Wie kann man denn erkennen, ob körperliche Symptome, eben genau sowas, auf psychische Faktoren zurückzuführen sind? Also das sind ja Menschen, die gehen viel zum Arzt, dann lassen die sich behandeln, dann gehen sie nicht raus, wenn es zu kalt ist, damit sie sich keine Erkältungen holen, sind immer schön warm angezogen und trotzdem haben sie immer so viel.
Naja, das eine ist eine gewisse Neigung vielleicht zu den Infektionskrankheiten. Das andere, worauf Sie vielleicht auch nochmal, Bezug nehmen, sind ja auch somatoforme Störungen. Also letztendlich Störungen, die erstmal als körperlich wahrgenommen werden, aber zumindest nach der aktuellen Klassifikation nicht als körperlich verursacht sind. Das sind jetzt weniger Atemwegserkrankungen, aber zum Beispiel Schmerzen spielt eine große Rolle, aber auch sonst körperliche Symptome, Kribbeln, Bewegungsstörungen, Bauchschmerzen, das Gefühl, dass der Herzschlag zu schnell ist. Und das spielt natürlich eine große Rolle. Man nimmt an, dass ungefähr 50% der Menschen, die in der Allgemeinpraxis sitzen, diese sogenannten somatoformen Störungen haben. Jetzt weniger der akut so einen Atemwegsinfekt hat, aber die mit anderen Beschwerden quasi zum Arzt gehen. Und das sind Erkrankungen, wo natürlich aktuell, und das ist ja ganz spannend, es wird als Ausschlussdiagnose verstanden, es wird untersucht und untersucht und untersucht, dann sagt der Arzt, Sie sind gesund, Sie haben nichts. Der Patient geht frustriert von dann, weil er natürlich, er oder sie gerne Erklärung für die Beschwerden hätten. Aber es gibt eigentlich in dem Sinne keine direkte somatische Erklärung. Und das sind die Patienten, die dann eigentlich auch zu uns in die Klinik kommen. Weniger erstmal, weil sie überzeugt sind, dass sie psychisch eine Schwierigkeit haben, sondern weil ihr Hausarzt sagt, ich finde bei ihnen nichts. Und das sind die, die man dann erstmal sozusagen gewinnen muss, überzeugen muss, auch nochmal auf die seelische Seite zu schauen, die erstmal ganz bei den körperlichen Beschwerden sind.
Und wenn Sie sagen, als Sie eben aufgezählt haben, was man da so alles haben kann, haben Sie gesagt, die haben das Gefühl, ihr Herz schlägt zu schnell. Schlägt das gar nicht zu schnell?
Das ist unterschiedlich. Es gibt natürlich Leute, die tatsächlich einen beschleunigten Herzschlag haben, weil sie viel Stresshormone ausschütten. Panikattacken, Angsterkrankungen, die sind dann tatsächlich mit dem Pulsschlag über 100. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, mein Herz schlägt zu schnell. Wenn man dann den Puls misst, ist der eigentlich ganz okay. Aber die subjektive Wahrnehmung auch der Stärke des Herzschlages ist verschoben in eine Richtung, wo es als krankhaft empfunden wird.
Jetzt ist das, Sie haben es ja eben schon beschrieben, der Hausarzt findet nichts, ne, sagt, Sie sind gesund und dann kommen die zu Ihnen. Aber das ist doch auch schwer belegbar oder schwer nachweisbar, wo kommt was wie her. Also das mit der Seele ist ja schwieriger, das kann ich ja nicht so gut messen wie andere Dinge.
Naja, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand Schmerzen angibt und im Rahmen von einer somatoformen Schmerzstörung, wenn ich diejenige oder denjenigen in funktionelles Kernspintomogramm lege, dann werden die Gehirnzentren quasi leuchten auf wie bei einer körperlichen Erkrankung. Das sind keine Erkrankungen, die eingebildet sind. aber es sind Erkrankungen, die auf eine Veränderung der Schmerzrezeptoren und der Weiterleitung zurückzuführen sind. Zum Beispiel jetzt bei Schmerzerkrankungen oder Kribbeln oder so. Und in dem Sinne seelische Erkrankungen, die sich aber körperlich anfühlen und die auch erstmal im Gehirn abgebildet werden, als nicht als ob sie körperlich sind. Die Peripherie ist ja in Ordnung, aber die quasi von unserem Hirn so verarbeitet werden. Und das ist ja dann der spannende Teil, wie behandelt man die eben nicht mit Schmerzmitteln, sondern dann mit Psychotherapie oder Medikamenten, die die Weiterleitung der Schmerzimpulse beeinflussen.
Damit sind wir beim Thema therapeutische Ansätze. Was gibt's? Wie behandelt man sie denn?
Also wir in der Klinik machen eine multimodale psychosomatische Therapie. Das bedeutet, wir gehen von verschiedenen Psychotherapie-Methoden, nehmen die mit rein oder gehen von verschiedenen Seiten ran. Ambulant können die Patientinnen und Patienten ja meistens eine Psychotherapie machen. Das sind Gespräche, also Verhaltenstherapie oder psychodynamische Verfahren. In der Klinik haben wir einfach...
Ich muss Sie kurz stoppen. Ja. Psychodynamische Verfahren sind?
Das bedeutet, das ist eine Psychotherapierichtung, die letztendlich auf Freud zurückgeht, aber natürlich jetzt ganz modernisiert und verändert ist. Da ist ein Verfahren, wo ich von ausgehe, dass eben nicht nur lerntheoretische Sachen eine Rolle spielen, wie bei der Verhaltenstherapie, sondern dass ich als Mensch gewissen unterschiedlichen Bestrebungen in mir oder in der äußeren Realität unterworfen bin. Also meinetwegen ein Teil von mir morgens, der Wecker klingelt, ich will ganz gern liegen bleiben, ist so schön warm im Bett und vielleicht noch draußen kalt. Ich weiß aber, die Realität stellt die Anforderung, ich gehe mal besser arbeiten, weil sonst hat es Konsequenzen für mich, die irgendwie schwierig sind. Also dann habe ich einen Teil in mir, der quasi vermittelt, der sagt, okay, komm, jetzt gehst du, steh mal auf, dusch dich mal, geh zur Arbeit. Heute Abend kannst du dich auf die Couch werfen und, keine Ahnung, Schokolade essen und ein Buch lesen oder was du halt gern oder eine Serie gucken, was du gern machen möchtest. Also wir müssen in uns verschiedene Bestrebungen in Übereinklang bringen, auch so, dass wir jetzt eben nicht nur arbeiten, sondern uns auch Entspannung gönnen. Das wäre quasi die äußere Realität. Aber auch in uns Bestrebungen. Zum Beispiel, man könnte sagen, Attachment, also sozusagen das Zentrum in unserem Gehirn, das eine Bindung sucht, aber auch Lustzentrum. Also meinetwegen, ich sehe irgendwie jetzt attraktiven Mann und denke, ja, der könnte mir gefallen, wunderbar. Aber ich weiß, ich habe zu Hause einen Partner und bin quasi in einem inneren Konflikt, könnte man so sagen. Gebe ich da jetzt meinem Verlangen nach oder denke ich, nein, ich kränke meinen Partner und will das auch auf der einen Seite nicht. Also haben Bindungssystem, was sich dann durchsetzt gegen den Teil, der jetzt, man könnte sagen, rein Trieb oder so ist. Das wäre ein innerer Konflikt, den wir so oder so lösen. Also das ist der eine Teil, man geht in der psychodynamischen Therapie von aus, dass wir quasi per se Menschen mit inneren Konflikten sind, die wir aber auch so und so lösen können. Das wäre der eine Teil. Der andere Teil ist eben, und damit haben wir in der Klinik auch viel zu tun, das wäre auch ein Teil der psychodynamischen Theorie und auch Therapie, Menschen mit strukturellen Störungen, die quasi wenig gelernt haben, ihre inneren Gefühle zu verstehen, also sozusagen sich selbst zu verstehen und andere zu verstehen und damit immer wieder auch in interpersonelle Probleme, also Probleme zwischenmenschlicher Natur kommen, die immer wieder eine falsche Partnerwahl machen oder immer wieder in Situationen kommen, wo sie ausgeschlossen werden und die manchmal wenig Vorstellung haben, was ist denn, warum komme ich immer wieder in diese Situation rein, die aber von quasi von den Eltern wenig gelernt haben, was sind denn wie kann ich mentalisieren, das heißt, wie kann ich meine Wünsche, Bestrebungen, Gedanken verstehen, wie kann ich mich aber auch in anderen Menschen reinversetzen. Und das sind Dinge, die wir dann auch in der Therapie, dann in den Gruppentherapien bearbeiten, also schauen, was könnte denn der Mitpatientin gemeint haben mit der Äußerung? Wie kann man das verstehen?
Aber jetzt gibt's ja viele Menschen, von denen wissen wir, die machen Therapien der unterschiedlichsten Formen. Warum geht man in die Klinik dafür? Wo ist der Punkt, wo es eben nicht mehr reicht mit dem Ambulanten?
Das eine ist, die Funktionsfähigkeit im Alltag ist massiv eingeschränkt. Also es sind ja Leute, die jetzt nicht nur meinetwegen unglücklich sind, weil es eine Partnerschaftsproblematik gibt oder so, sondern Menschen, die nicht arbeiten können, die arbeitsunfähig sind, die aber auch ja die Funktionsfähigkeit, man könnte sagen, von der körperlichen Seite kaum noch haben. Schlafstörungen sind eine große Thematik in der Klinik. Also insgesamt, man könnte sagen, wo eine ambulante Therapie einmal in der Woche nicht ausreicht. Und der andere Teil, das hatte ich vorhin jetzt noch nicht mit reingebracht, wir behandeln eben nicht nur mit Gesprächen, sondern in der multimodalen Therapie kommen dann Körperpsychotherapie mit rein. Da kommen die Physiotherapeuten mit rein. Da kommt Kunsttherapie mit rein. Also der ganze nonverbale Bereich, der die Menschen eben auch nochmal anders erreicht als jetzt nur sprechen, sondern wo es einen Ausdruck für die Emotionen gibt, wo man sich entfalten kann, wo man auch das Konflikthafte vielleicht ein Stück oder das Ungelebte ausdrücken kann. Und dann sind wir wieder beim Körperlichen, ist eine Sache, wir haben ja zwei autonome Nervensysteme, den Sympathikus, der quasi die ganze Erregung, Herzschlag oder beschleunigten Herzschlag macht und den Parasympathikus, der quasi für die Entspannung notwendig ist. Deswegen legen wir in der Klinik auch viel Wert drauf auf Entspannungsverfahren, Yoga, Qigong, progressive Muskelrelaxation, Achtsamkeitstraining, um einfach den Bereich des Nervensystems zu stärken und zu einer Entspannung beizutragen.
Dann versuchen wir uns doch jetzt mal in die Klinik zu denken. Also ich bin Patientin bei Ihnen, Sie haben mich aufgenommen, warum auch immer, ist egal. Wie läuft das ab? Was machen Sie da mit mir?
Also erstmal führen wir ein Vorgespräch, um zu schauen, gibt es eine Indikation? Wir müssen ja erstmal teilweise die Patienten gewinnen. Die kommen ja und denken, also am Kopf habe ich es überhaupt nicht. Das ist ja erstmal die Aufgabe und da ist Einstieg dann oft Stress. Das ist noch sozusagen akzeptabel. Und dann im Vorgespräch wird auch schon einiges erläutert, wie wir arbeiten. Und dann ist am ersten Tag eine pflegerische Aufnahme, eine ärztlich-psychotherapeutische oder psychologische Aufnahme, eine körperliche Untersuchung, die relativ ausführlich ist. Wir nehmen Blut ab, relativ viel, weil wir natürlich auch nach der körperlichen Seite schauen. Wir schauen, wie sieht die Schilddrüse aus? Gibt es Leber, Nieren oder sonstige Erkrankungen? Weil wir eben als Psychosomatiker auch nach der körperlichen Seite schauen. Und Schilddrüsenüber- und Unterfunktionen können natürlich auch einiges an Depressionen, Angsterkrankungen auslösen. Und dann bekamen die Patienten quasi einen Plan, wo die Therapien verzeichnet sind und haben ein bisschen wie einen Stundenplan, gehen meinetwegen um 8 Uhr, so früh sind wir meistens nicht, also 8:30 sagen wir mal, 8:30 zur Kunsttherapie, 1,5 Stunden, dann ist vielleicht eine halbe Stunde Pause, dann haben sie ein Einzelgespräch von 50 Minuten. Dann ein Bezugspflegegespräch, eine Bezugspflege, also ich habe eine Pflegekraft, die auch noch für Sie zugeteilt ist, also eine Vertrauensperson im pflegerischen Bereich, nicht nur in ärztlichen oder psychologischen Therapeuten. Dann ist Mittagessen gemeinsam.
Entschuldigung, ich muss da nochmal fragen, Was macht diese Pflegeperson dann? Was ist die Aufgabe davon?
Also bei uns ist es weniger die körperliche Pflege, das spielt eigentlich eine ganz untergeordnete Rolle, sondern zum Beispiel Essbegleitung bei den Menschen mit Bulimie oder Anorexie. Also wird geschaut, was wird gegessen, wie würde jetzt ein normaler Essensplan aussehen, wie sind die Gefühle beim Essen. Aber auch mit jemand mit einer Impulskontrollstörung, was kann ich denn machen, damit ich jetzt nicht dauernd ausflippe und irgendwie die Zeitung durch die Gegend schmeiße oder Schlimmeres. Wie kann ich mich beruhigen? Ganz konkret, hilft mir ein Coolpack, beiße ich auf eine Chilischote, laufe ich eine Treppe oder mache eine körperliche Anstrengung, um mich zum Beispiel zu regulieren. Die Pflege übernimmt diesen Teil der auch teilweise ganz praktischen Umsetzung. Dann wäre zum Beispiel Mittagessen, sage ich jetzt mal, es ist 12. Es wird gemeinsam gegessen mit den, also die Patienten essen gemeinsam miteinander. Das ist ja auch etwas, was viele gar nicht kennen. Man nimmt gemeinsam eine Mahlzeit ein und bleibt auch eine halbe Stunde gemeinsam am Tisch. Das ist für die, die eine Essproblematik haben, natürlich wichtig, aber auch für die anderen. Also es wird regelmäßig gegessen, weil man kann sich ja vorstellen, dass etliche unserer Patienten auch den Tagesrhythmus verschoben haben. Also regelmäßige Mahlzeiten, das hört sich jetzt so ein bisschen spießig an, aber ist ja ein Teil ein Rhythmus, den wir brauchen, dann zu sich nehmen können. Dann ist meinetwegen ein Sportprogramm oder Yoga oder Körpertherapie. Und am Morgen und am Nachmittag, bevor die Patientinnen und Patienten nach Hause gehen, ist noch jeweils mal noch eine pflegerische Runde, wo einfach geschaut wird, wie ist die aktuelle Stimmung? Weil die Affekt, die Gefühlswahrnehmung der Patientinnen und Patienten ist ja oft nicht so ganz ausgebildet. Wie merke ich denn, bin ich jetzt traurig, ängstlich, wütend oder geht's mir ganz gut? Und das zu differenzieren, da gibt es eben noch mal spezielle Einheiten für.
Und Sie sagen, die Patienten gehen mittags nach oder nachmittags nach Hause. Das heißt, es ist eine Tagesklinik?
Tagesklinik, ja.
Was hat es für Vorteile, Ist da die Schwelle niedriger, über die ich gehen muss?
Die Schwelle ist niedriger. Das hat sich auch sehr verschoben. Wir hatten früher 10 Tagesklinikplätze und 30 vollstationäre Betten. Mittlerweile haben wir 50 Tagesklinikplätze. Es liegt natürlich hier auch an der Metropole Frankfurt. Die Wege sind machbar. Wir haben eine Innenstadtlage. Aber auch der Transfer von dem, was man sich erarbeitet ins häusliche Umfeld, der ist natürlich noch mal einfacher, als wenn ich jetzt vollstationär bin. Da bin ich in meiner Bubble. Das ist manchmal auch notwendig. Aber wenn ich die Abende und die Wochenenden zu Hause bin, kann ich natürlich schauen, wie mache ich das mit meiner Familie? Welche neuen Verhaltensweisen probiere ich aus? Was habe ich die Woche erfahren? Was kann ich umsetzen? Aber auch, wie strukturiere ich meinen Abend? Also das ist der große Vorteil.
50 Plätze. Sie sagen, mittlerweile haben wir 50 Plätze. Ich denke, was, nur 50 Plätze? Es gibt doch so unglaublich viele Menschen, die dringend Hilfe bräuchten und die auch Hilfe suchen. Sie haben vorhin selbst das Stichwort Corona-Pandemie erwähnt. Da sind es noch mehr geworden. Reicht das denn?
Eigentlich nicht.
Nee, das kann doch eigentlich vorne nicht. Und hinten
also
nicht
wir sind natürlich jetzt eine Klinik, aber die größte in Frankfurt. Aber klar, wir versuchen die Wartezeiten gering zu halten, weil die Menschen, die zu uns kommen, wir sind ja Akutkrankenhaus, die können auch nicht endlos warten. Also dann ist es geht einfach nicht. Aber es reicht nicht. Es wurden schon Betten erhöht, also die psychosomatischen, nicht nur Betten, sondern auch Tageskliniken haben sich in den letzten Jahren doch ja nicht gerade vervielfacht, aber es sind deutlich mehr geworden. Aber die Angebote und vielleicht auch nochmal im ambulanten Bereich müssten weiter ausgebaut werden. Wir haben zum Glück jetzt die Möglichkeit, eine psychosomatische Institutsambulanz, ja, man kann schon sagen, etabliert zu haben seit einigen Jahren, wo einfach auch eine Weiterbehandlung nach dem stationären oder teilstationären Aufenthalt möglich ist, wo dann Gruppen- und Einzelangebote in der Woche 3 gemacht werden können und dann aber auch eine ambulante Weiterbehandlung geht. Aber im Augenblick, die Wartezeiten auch für ambulante Psychotherapie, sehr schwierig, sehr schwierig.
Was raten Sie den Betroffenen, was sie in der Zeit machen, während sie warten, bis sie endlich irgendwo einen Platz bekommen? Im besten Fall bei Ihnen.
Also was man selbst machen kann, ist sich natürlich auf der einen Seite dahinter klemmen, anrufen, die Sprechzeiten der Therapeuten nutzen, aber auch schauen, was kann ich schon mal zum Beispiel an Entspannungsverfahren machen? Mache ich progressive Muskelrelaxation? Da gibt's online ganz gute Angebote, zum Beispiel über die Kassen.
Ich glaube, das müssen Sie kurz erklären für die, die nicht wissen, was es ist.
Progressive Muskelrelaxation ist ein Entspannungsverfahren, eigentlich so das bekannteste, ja vielleicht nicht allgemein das bekannteste, aber was quasi generell eigentlich in vielen Therapien gelernt wird. Es geht eigentlich relativ einfach über Anspannung und Entspannung verschiedener Muskelgruppen. Aber es ist ganz bewusstes Anspannen und Entspannen. Aber es ist einfach sehr gut, um zum Beispiel sich wirklich den Parasympathikus umzustimmen, aber auch um Schlaf zu finden. Wir merken häufig gar nicht, wie angespannt wir sind. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich erwische mich manchmal, obwohl ich vom Fach bin, Schultern hochgezogen, Muskeln angespannt. Mir ist es teilweise gar nicht aufgefallen, bis es mir mal eine Physiotherapeutin beim Reiten gesagt hat. Ich sagte, Susanne, wie sitzt du denn da? Du bist total, deine Muskelanspannung ist viel zu hoch. Und das kann man zum Beispiel ein Stückchen kontrollieren. Ich kann Yoga machen, ich kann schauen, schlafe ich genug? Und kann ich mir da vielleicht schon mal ambulant Hilfe holen, wenn es nicht möglich ist?
Schlaf ich genug ist ein schwieriges Thema für Menschen, die schlecht schlafen.
Ja.
Denen immer gesagt wird, ja, du brauchst Schlaf und denen auch immer erklärt wird, wie wichtig doch Schlaf ist. Was sagen Sie denen? Was sagen Sie denen auch nochmal vielleicht mit Blick auf diese Wartezeit und auch mit Blick auf sowas wie Selbstfürsorge und was kann ich für mich selber tun?
Also bei Schlafstörungen, natürlich muss man unterscheiden, ist es jetzt erstmal eine mangelnde, das Wort ist nicht so schön, Schlafhygiene, gucke ich abends irgendwie aufs Handy und setze mich dem blauen Licht aus, bis irgendwie, keine Ahnung, 1 Uhr ist. Versuche ich meinen Tagesablauf zu rhythmisieren, wirklich Rituale einzuführen, zu entspannen, gehe ich raus, mache Sport, Sport wirkt antidepressiv,
Ich grinse, weil das begegnet uns in jeder Episode.
Sport. Ja, aber es stimmt. Es stimmt. Ja, und es ist auf der anderen Seite so schwer. Wir haben einen Sportraum in der Klinik und trotzdem ist es ganz schwierig, Menschen in der Depression dazu bringen, in diese Aktivität zu kommen.
Warum? Also,
ja, weil der Antrieb so schlecht ist.
Warum ist der Antrieb so schlecht?
Durch die Depression.
Weil die, also Depressive wissen das ja.
Ja, aber sie können.
Genau, warum können die das nicht?
Das gehört ja mit quasi zu einer Depression. Nicht nur die schlechte Stimmungslage, sondern der Antrieb. Also wenn man jemanden gesehen hat, der wirklich an einer schweren Depression leidet, die Leute kommen morgens kaum aus dem Bett. Das sind ja die Patienten, wo wir quasi in der Schnittstelle mit der Psychiatrie schauen müssen, sind die überhaupt in der Lage, ein Therapieprogramm zu machen, was ja über 20 Stunden in der Woche hat, jetzt, wenn sie in die psychosomatische Klinik kommen, oder brauchen die erstmal eine primäre aktivierende Pflege in der Psychiatrie? Das ist einfach ein Stück durch auch die veränderte Neurotransmitter-Situation ein Teil. Ist einfach, also Noradrenalin, also es ist ein Hormon, das Noradrenalin, gibt es einfach einen massiven Antriebsmangel. Das ist unterschiedlich. Manche Menschen haben ja eine schlechte Stimmung bei einer Depression. Bei manchen ist die Stimmung jetzt auch nicht so gut, aber die können quasi einfach nicht. Und das finde ich dann manchmal, das sagen ja alle immer gern, da haben sie recht, Sport, Sport, Sport. Die Menschen kriegt man gar nicht zum Sport. Und bei uns ist sicherlich, die kommen. Da wäre mein Wunsch auch für die Zukunft, dass wir da noch mehr aktivierende Gruppen haben. Da sind wir auch gerade dran, weil wir da eine Anleitung haben oder die Leute mit zum Walken nehmen oder so, die es alleine noch nicht schaffen. Da können wir nicht sagen, machen Sie 3x30 Minuten Ausdauersport. Das wissen die Patientinnen und Patienten noch selbst.
Würden denn da Medikamente helfen?
Zum Teil schon, ja. Also wir geben ja auch Antidepressiva, die nicht nur stimmungsverändernd, sondern auch antriebssteigernd wirken. Also Stichwort Serotoninwiederaufnahmehemmer oder Noradrenerg wirkende Wiederaufnahmehemmer. Das kann man überlegen auch.
Das müssen Sie uns leider übersetzen.
Ja. Also es gibt ja die Serotonin-Hypothese, die so natürlich nicht ganz stimmt, aber die immer noch gern genutzt wird, dass quasi zu wenig Serotonin oder zu wenig Noradrenalin im Gehirn ist. Das stimmt so vermutlich in der Einfachheit nicht. Aber trotzdem kann man was an den entsprechenden Rezeptoren tun. Das sind Medikamente, also fing an mit dem Prozac, Fluoxetin in Deutschland, wo man quasi die Rezeptoren so blockiert, dass mehr im synaptischen Spalt zwischen den Nervenzellen mehr Serotonin zur Verfügung ist. Das kann man auch mit Noradrenalin machen. Und je nachdem, Serotonin beeinflusst eher die Stimmung, Noradrenalin eher mit dem Antrieb. Und das bringt schon was. Und zwar jetzt nicht, wenn ich nur vorübergehend vielleicht eine leichte Depression habe, aber bei den Menschen, die schwer depressiv sind. Und das ist ja bei somatoformen Störungen eine häufige Zweitdiagnose, manchmal auch bei unserer Klinik eine Erstdiagnose, kann ich eben was mit Medikamenten machen. Und je nachdem, was ich einsetze, verändere ich quasi die Konzentration dieser Hormone im synaptischen Spalt. Jetzt mal so einfach gesagt. Das dauert natürlich ein bisschen, deswegen nehmen die Patienten die Medikamente und sagen, das ist ein blödes Medikament, ich habe nur Nebenwirkungen, das stimmt auch. 14 Tage dauert das Minimum, bis die Wirkung einsetzt. Und dann setzt erst der Antrieb ein. Das ist da, wo wir aufpassen. Das sind Patienten gefährdet, manchmal auch suizidgefährdet. Die muss man engmaschig betreuen, weil erst der Antrieb sich verbessert, dann die Stimmung und dann die Konzentration. Und das muss man auch mit den Patientinnen und Patienten besprechen.
Wie können denn medizinische Fachkräfte, Therapeuten, Psychologen, Ärzte, Menschen mit psychosomatischen Symptomen optimal versorgen? Oder geht das gar nicht?
Wenn es besser wäre, wäre ich schon ziemlich glücklich. Ich glaube, dran denken. Und da habe ich den Eindruck, da hat sich wirklich was getan. Es gibt ja Untersuchungen, die sagen, jemand mit einer somatoformen Störung hat 5 Jahre Odyssee hinter sich, bis er oder sie in eine psychosomatische Behandlung kommt. Da ist mein Eindruck, dass zumindest hier im städtischen Bereich, für den ich quasi sprechen kann oder wo ich Erfahrung habe, sehr viel mehr dran gedacht wird. Die Hausärzte überweisen sehr viel mehr, also dran denken, schauen, gibt es Belastungsfaktoren? Wenn man Zeit hat, und Zeit ist natürlich teilweise das Manko in den allgemeinmedizinischen, internistischen Praxen, wie sind die Lebensumstände? Und da kann man schon etliches besprechen und auch nochmal so ein Stück über den Einstieg Stress, was kann ich machen, wie kann ich den Stress vermindern, was kann ich quasi an Entspannungsmöglichkeiten, Entspannungsverfahren machen, das wäre eine Sache. Und wenn ich dann merke, okay, mit den Verfahren komme ich nicht weiter, dran denken, dann jemand auch eine fachärztliche Behandlung zu überweisen.
Gibt es denn kulturelle Unterschiede, also was Behandlung anbetrifft zum Beispiel?
Wir behandeln, also als Abbild Frankfurts tatsächlich haben wir 50% Patientinnen und Patienten, die, wie es immer so schön heißt, Migrationshintergrund haben. Natürlich sind manchmal die Konflikte nochmal anders, also zwischen verschiedenen kulturellen Ansprüchen. Ich sage jetzt mal gerade bei den Frauen, wir haben da doch mehr Frauen in Behandlung als Männer, würde ich sagen, wie auch allgemein in der Psychosomatik. Was ist mein Autonomieanspruch, den wir jetzt so im westlichen Kulturkreis vertreten? Was ist aber die Bindung an die Familie, die vielleicht auch in einem traditionelleren Heimatland mehr von Bedeutung ist? Also das sind Konflikte, die da vielleicht akzentuierter sind und wo eine Lösung nicht ganz so einfach ist. Also welche Lösung finde ich da als Betroffene oder Betroffener für mich auch?
Sie sagen, Sie behandeln mehr Frauen als Männer. Das hängt bestimmt nicht damit zusammen, dass mehr Frauen unter psychosomatischen Erkrankungen leiden, oder?
Nein, die Männer finden eine andere Möglichkeit. Die gleiten in die Sucht ab. Die sind mehr delinquent, muss man sagen. Bei Depressionen, aber in Behandlung sind auch immer noch mehr Frauen. Und Angsterkrankungen haben die Frauen, also sehr viel mehr Frauen als Männer. Auch psychosomatische Beschwerden, zumindest die sozusagen, die als Beschwerden angegeben werden. Ich glaube nicht, dass Frauen prinzipiell kränker sind im Sinne als Männer, aber die Männer finden andere Möglichkeiten, die teilweise ungesunder sind, also Suchterkrankungen.
Ich muss noch mal einmal auf das Thema Angsterkrankungen, Depressionen. Depressionen haben wir eben gehabt. Was ist im Unterschied dazu die Angsterkrankung? Wovor habe ich da Angst?
Da gibt es verschiedene. Das eine ist eine Panikstörung, wo ich quasi anfallsartig ein wahnsinnig starkes Angstgefühl bekomme. Das ist dann fast vernichtend, also Angst zu sterben, Angst, einen Herzinfarkt zu bekommen, Angst, verrückt zu werden. Ganz intensiv, hält in der Regel so bis zu einer halben Stunde an. Die Betroffenen sagen immer, es sei länger, da kommen wir immer in eine Diskussion, aber so wird es eigentlich angegeben. Und dann kommt ohne Anlass es teilweise wieder zu Panikattacken. Und das ist für die Betroffenen sehr quälend. Also so ein anfallsartiges Angst oder eine Angst, sogenannte Agoraphobie, also eine Angst, öffentlich rauszugehen, in einkaufen zu gehen, auf die Straße zu gehen. Und das sind häufige Angsterkrankungen. Das andere, eine generalisierte Angststörung, wo man Angst vor Dingen hat, die natürlich sein können. Also Angst, mir passiert was, ich verliere meinen Arbeitsplatz, meinem Partner, meinem Kind passiert was. Aber wo wir üblicherweise die Dinge wieder wegtun und sagen, uns selbst beruhigen können. Und das geht bei einer generalisierten Angsterkrankung nicht. Man ist dauernd in einem Alarmzustand und dann kommen wieder die Schlafstörungen, weil die Vigilanz, also die Wachsamkeit erhöht ist. Ich kann nicht mehr abschalten. Ich bin quasi in einem Teufelskreis zwischen Anspannung, Angst gefangen und kann mich überhaupt nicht mehr beruhigen.
Gucken wir noch am Schluss vielleicht ein bisschen in die Zukunft. Welche Hoffnung gibt es in Bezug auf die psychosomatische Medizin oder gibt es überhaupt Hoffnung?
Auf jeden Fall.
Gut.
Also ich finde, das Schöne ist ja, und das begeistert mich immer wieder, wie wir den Patientinnen und Patienten helfen können. Also die kommen und eigentlich teilweise ja fast am Ende sind. Und dann, wenn wir in einer katamnestischen Erhebung schauen, über 90% der Menschen geht es besser. Mir hat neulich, habe ich zufällig im Niederpark getroffen, eine Frau gesagt, wissen Sie, der Aufenthalt damals, der hat mein Leben grundlegend verändert. Ich habe noch eine ambulante Therapie gemacht, ich habe Abitur nachgemacht, ich habe nochmal studiert. Nicht, dass es jetzt jeder muss, aber irgendwo, wir können doch vielen helfen und nochmal eine andere Richtung aufzeigen. Und Therapie rentiert sich für die, die so schwer krank sind, eigentlich fast immer. Es gibt ganz wenige Menschen, die davon weniger profitieren. Und da wäre mir einfach ein Anliegen, die Aufmerksamkeit dafür zu schärfen, die Leute in eine fachpsychosomatische oder fachpsychotherapeutische Behandlung zu überweisen. Und es ist einfach so, finde ich, so schön und so befriedigend für mich zu sehen, wie die Entwicklung der Patientinnen und Patienten ist und wie sie eben auch an ihrer eigenen Genesung arbeiten. Weil wir sind eigentlich die Katalysatoren. Die Patientinnen und Patienten verändern sich ja selbst.
Haben Sie die Hoffnung langfristig, dass dieses Stigma ein bisschen kleiner wird und dass die Anerkennung für Ihr Fachgebiet ein bisschen wächst und nicht so belächelt wird, so, ja, es ist halt nur die Seele?
Ja, also ich erlebe das hier tatsächlich nicht mehr so. Ich weiß noch, wie ich aus der Inneren raus bin, da hat mein damaliger Chef mich für eigentlich auch verrückt erklärt. Er sagt, Frau Krebs, Sie können doch immer wieder kommen, also jetzt sozusagen mit den Verrückten. Aber das ist jetzt auch 30 Jahre her oder so. Also ich erlebe es, es verändert sich etwas, aber natürlich ist da noch einiges zu tun, das Stigma wirklich wegzunehmen, dass die Patientinnen und Patienten in Behandlung gehen können. Aber bei den ärztlichen Kollegen, vielleicht bin ich da jetzt zu optimistisch, erlebe ich es als nicht mehr so ausgrenzend und ich erlebe, dass sich da in den letzten Jahren einiges getan hat.
Das macht Mut. Am Schluss haben wir immer Fragen aus der Community, diesmal logischerweise zum Thema Psychosomatik. Eine Frage ist, kann ich mich eigentlich auch krank denken und im Umkehrschluss dann wieder gesund?
Also bei krank denken, da fällt mir natürlich jetzt Grübeln ein oder Grübelschleifen. Und das hat natürlich tatsächlich dann irgendwann eine negative Auswirkung, weil man überhaupt nicht mal rauskommt. Aber wenn ich merke, ich bin in so einem krank denkenden Mechanismus, dann liegt für mich schon sehr nahe, dass jemand entweder eine Angsterkrankung oder eine hypochondrische Erkrankung, wo man Krankheitsängste hat, oder aber eine Depression hat. Das finde ich kein seelischer Zustand, den ich mit Normalität in Verbindung bringe. Und gesund denken, natürlich ist es also ist sicherlich nicht so einfach wie so, sag mal, ich bin okay und alles ist gut. Das wäre ja viel zu simpel. Aber ich kann schon schauen, konzentriere ich mich auch auf positive Ereignisse in meinem Leben. Was macht mir Freude? Anstatt auf die Seite zu schauen, wo das Glas immer nur halb leer ist. Aber dazu braucht man in der Regel auch ein, wenn es jetzt ausgeprägt ist, ein Gegenüber, das hilft, den Blick auch auf diese Seite zu richten.
Zweite Frage. Als Betroffener hört man oft eine Diagnose wie, oh, bildest du dir alles nur ein. Wie reagieren denn Menschen darauf, wenn man ihnen sagt, ja, dein Leiden ist psychosomatisch?
Also es gibt oft eine Erleichterung, weil dieses Einbilden, das, da fühlt sich derjenige ja überhaupt nicht verstanden. Das ist wie, du musst dich nur ein bisschen zusammenreißen. Also damit ist es ja, wenn es so einfach wäre, dann gäbe es ja kein seelisches Leiden. Also oft ist es erstmal auch eine große Erleichterung dafür, eine Anerkennung und einen Namen zu finden.
Und letzte Frage, aber ich glaube fast, dass Sie die gleich beantwortet haben. Ist Psychosomatik eine Ausschlussdiagnose, also das, was übrig bleibt, wenn alles andere abgeklärt ist?
Ach, für diese Frage bin ich total dankbar, weil das ändert sich nämlich jetzt gerade. Wir haben die ganze Zeit es tatsächlich so ein bisschen als Ausschlussdiagnose gehabt, aber mit der neuen Klassifikation, die jetzt auch schon am Start ist, wird sich die somatische Funktionsstörung oder psychosomatische Funktionsstörung in eine somatoforme Belastungsstörung ändern. Und das ist ganz gut, weil das ist dann, man kann von beiden Seiten schauen. Von der somatischen, meinetwegen, hat jemand eine multiple Sklerose, aber ist dadurch so belastet durch die Krankheitslast, dass es auch eine psychosomatische Therapie bedarf. Und es ist nicht mehr eben nur diese Restekategorie, sondern wichtig ist die Belastung. Denkt jemand 5 Stunden am Tag an diese Erkrankung und ist der Rest des Lebens quasi dem komplett untergeordnet? Und ich kann von beiden Seiten diagnostisch draufschauen. Also ich bin sehr erleichtert, wie es quasi jetzt schon eigentlich im DSM-5 in der amerikanischen Klassifikation ist, dass das bei uns geändert wird.
Vielen Dank, Frau Dr. Krebs, für Ihre Zeit, für dieses interessante Gespräch. Ich finde auch durchaus beruhigende Gespräch zum Thema Psychosomatik.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich fasse mal zusammen. Psychosomatik ist ein größeres Thema geworden und das ist das wirklich Erfreuliche, es wird deutlich offener damit umgegangen. Menschen, haben wir gelernt, die dauergestresst sind, können häufiger Infektionskrankheiten bekommen. Und wir haben auch gelernt, dass Menschen, die als Kinder körperlicher oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren oder vernachlässigt worden sind, dass sie deutlich leichter später in Stress geraten können. In der Therapie geht es darum, sich selbst und die eigenen Gefühle zu verstehen und innere Konflikte zu lösen. Das funktioniert über Psychotherapie, das funktioniert auch über nonverbale Therapieformen, zum Beispiel über Körpertherapie oder über Kunsttherapien. Yoga zum Beispiel kann auch helfen. Der Weg zur Selbsthilfe ist es, haben wir gehört, sich Hilfe zu suchen. Und auch Sport, die Allzweckwaffe, das hilft immer und überall, aber trotzdem weiter nach therapeutischer Hilfe suchen. Wenn ihr Hilfe sucht, dann sprecht am allerbesten eure Hausärzte und Hausärztinnen an. Die können euch weiterhelfen und sagen, an wen ihr euch wenden könnt. Ich bedanke mich natürlich auch für das Interesse an dieser Episode von Medizin im Fokus, der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. Wir hoffen, euch hat die Folge gut gefallen. Ihr konntet einiges daraus mitnehmen, wenn ihr noch Fragen habt. Wir freuen uns über Feedback oder wenn ihr Folgen zu weiteren spannenden Themen aus der Welt der Medizin wünscht, dann schreibt uns das sehr gerne und zwar über den Instagram-Account vom Krankenhaus Nordwest oder ihr sendet uns eine Mail an, Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, podcast@sthhg.de. Ich wiederhole es mal für alle Fälle nochmal, podcast@sthhg.de. In der nächsten Folge erwartet euch dann übrigens ein nicht minder spannendes Thema. Da geht es um Geburtshilfe. Es wird gehen um Fragen zu Untersuchungen vor der Geburt. Was passiert eigentlich am Tag der Geburt und wie geht es weiter? Dazu werde ich mich unterhalten mit Kerstin Flöhr und mit Annike von Lugner. Beide arbeiten in der Geburtshilfe im Hospital zum Heiligen Geist. Seid dann auch wieder mit dabei, um mehr aus der Welt der Medizin zu erfahren. Und wie immer zum Schluss, bleibt neugierig und lasst es euch gut gehen.